Also wenn man hier vorkommt und man ist schon emotional total erschlagen und man ist schon zum Anfang seiner Predigt heiser, dann hatten wir einen guten Worship. Ja, ich fange mal an mit einer Ansage. Der Osten hatte mich gebeten, Bescheid zu sagen. Wir suchen noch Plätze. In 2 Wochen beginnt für die Studenten eine Kampagne hier, also beziehungsweise... Ja, für die Studenten beginnt eine Kampagne und es kommen Gäste aus der USA, unter anderem der Caleb, der Sohn von dem tollen Ehepaar, das hier gerade mit uns gemeinsam angebetet hat, und wir suchen noch Plätze. Jetzt wird es langsam dringend, also in 2 Wochen kommen die. Für die ist es ein total tolles Erlebnis, wenn die bei Christen zu Hause sind. Ja? Für euch, wenn ihr die aufnehmt, ist es ein total tolles Erlebnis, die bei euch zu Hause zu haben. Man stellt euch vor, ihr habt den Sohn von den beiden bei euch zu Hause. Ja? Ich glaube, das wird inspirieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass Daniel sagt, den will ich. Genau, also meldet euch bitte bei Austin. Wir suchen noch Plätze. Und jetzt lasst uns beten. Großer Gott. Wie immer, wenn ich hier vor dich komme, heute ganz besonders, es ist nicht wichtig, was ich zu sagen habe, sondern es ist wichtig, was du zu sagen hast. Ich bete dafür, dass du durch mich sprichst, nutze mich, spreche durch den Geist zu jedem Einzelnen, der hier ist. Wie immer bete ich, Vater, wenn ich mich dafür blamieren muss, damit du zu den Geschwistern sprechen kannst, dann tu es. Wichtig ist, dass dein Wort bei uns ankommt. Wichtig ist, dass wir von dir geleitet werden, dass du durch mich sprichst. Amen. Amen. Jetzt freut ihr euch alle, ne, dass ich mich gleich blamiere. Herzlichen Glückwunsch. Daniel hat schon gesagt, das ist fast ein bisschen untergegangen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gemeinde. Heute vor fast 2000 Jahren ist das sogenannte Pfingstwunder geschehen. Und unsere Gemeinde wurde gegründet. Genau, Daniel hat schon gesagt, ich wollte es auch nochmal sagen, Shavuot, ja, wie auch immer man das ausspricht auf Jüdisch, das Wochenfest. Damals haben sie wahrscheinlich hauptsächlich, war das so eine Art erstes Erntedankfest. Inzwischen, ich weiß aber nicht, ob damals schon, feiert man auch, dass die 10 Gebote gegeben wurden. Und was man damit eigentlich feiert, ist, dass der Bund zwischen Gott und den Israeliten eingerichtet wurde. Was für ein Zufall, dass wir an dem Tag die Gründung der Gemeinde feiern. Der Tag, an dem der Bund zwischen Gott und uns, das Neue Testament, ins Leben gekommen ist. Sehr passend, finde ich. Wir lesen mal in Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, steht in der Übersetzung, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Pfingsten. Wir haben schon gehört, das Fest des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wurde ausgeschüttet über die Welt. Alle Menschen, die da waren, konnten in ihrer Muttersprache die gute Nachricht hören. Die gute Nachricht von der Versöhnung. Von der Versöhnung mit Gott. Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Pfingsten ist aber auch ein Fest der Buße und der Taufe. Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38. Als sie aber das hörten, ja, wir überspringen ein bisschen, aber ihr hört, sie haben die gute Botschaft gehört, in ihren Sprachen. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Zum ersten Mal seit der Taufe von Jesus geschah dann eine Taufe, die nicht einfach nur ein Zeichen war. Zum ersten Mal seit der Taufe von Jesus passierten dann Taufen, die direkt mit dem Heiligen Geist verbunden waren. 3000 Menschen, hieß es, ließen sich an diesem Tag taufen und wurden hinzugefügt zur Gemeinde. Und wir sehen hier das Prinzip, wie Menschen in das Reich Gottes kommen, ein Prinzip, dass wir auch heute noch glauben, dass es gültig ist. Ein Prinzip, das wir immer wieder im ganzen Neuen Testament sehen, wie es sich wiederholt. Die Botschaft muss uns ins Herz gehen. Ich sage auch glauben. Ja? Wir müssen glauben. Wenn wir uns taufen lassen, aber wir haben die Botschaft nicht im Herzen, dann ist es ein Bad. Die Botschaft muss uns ans Herz gehen. Wir müssen den Glauben haben. Dann müssen wir Buße tun. Klammer auf. Das ist eine sehr schlechte Übersetzung. Klammer zu. Ich komme darauf zurück. Dann lassen wir uns taufen und dann erhalten wir den Heiligen Geist und wir werden gleichsam mit dem Heiligen Geist versiegelt als Teil seines Königreiches. Wir haben uns vorgenommen als Gemeinde, dass wir wachsen wollen darin, als Gemeinde geleitet zu werden vom Heiligen Geist. Pfingsten ist genau unser Tag, das ist genau unser Fest. Das ist der Tag, an dem die Leitung des Heiligen Geistes für seine Gemeinde begonnen hat. Und wir haben angekündigt, Anfang des Jahres, auch bei unserer letzten Gemeindeandacht, wer im Geist wachsen will, der, wie es hier heißt, muss Buße tun. Er muss mit Umkehr beginnen. Wir sehen das im ganzen Alten Testament immer wieder. Ne? Vor der Einsetzung der 10 Gebote kehren die Israeliten um von ihrem Götzendienst. Sie schaffen alles Unrat, alles, was sie von Gott trennt, schaffen sie fort. Und dann beginnen sie den Bund mit Gott. Wir sehen das, wenn der Tempel eingeweiht wird. Man räumt auf, man reinigt seine Herzen und dann kommt man zusammen und betet an und der Heilige Geist kommt und erfüllt das Haus. Wir haben das Prinzip gesehen, ihr erinnert euch vielleicht, in Nehemia, als sie wieder zurückgekommen sind, den Tempel wieder neu aufgebaut haben. Es war den Israeliten total klar, wenn wir das hier ernst nehmen, wenn wir jetzt hier den Tempel wieder aufbauen und einen echten Gottesdienst beginnen wollen, dann müssen wir erst all das, was Gott sagt, was nicht gut ist, aus unserem Leben wegschaffen. Und das haben sie gemacht. Und dann sind sie zusammengekommen und haben gemeinsam angebetet. Und die Beziehung zu Gott war wiederhergestellt. Genau, Esra und Nehemia. Erinnert euch vielleicht an die Predigten Anfang des Jahres. Und wir sehen das gleiche Prinzip hier wieder in Apostelgeschichte 2. Es heißt, die Gläubigen kehren um. Sie schaffen alles aus ihrem Leben, was sie von Gott trennt, damit sie bereit sind für die Taufe und für den Heiligen Geist als Siegel ihrer Beziehung mit Gott. Wir haben uns Ende letzten Jahres also, beziehungsweise schon, keine Ahnung, im Herbst als Gemeinderat zusammengesetzt, als klar geworden ist, wir wollen mehr vom Heiligen Geist geleitet werden. Und es hat sich herausgestellt, wir wollen über Umkehr predigen. Wir wollen gemeinsam als Gemeinde uns mit Umkehr auseinandersetzen. Die Predigt alleine ist nur ein Teil davon. Die Auseinandersetzung mit Umkehr beginnt im Herzen, muss im Herzen geschehen. Und wir haben uns da mal überlegt, wie können wir das machen? Und wir haben uns erinnert an ein Buch von Ed Anton. Das heißt Repentance, a Cosmic Shift of Mind and Heart. Auf Deutsch ungefähr Umkehr, eine kosmische Veränderung von Geist und Herz. Und dann hat kurz darauf Ed Anton den Sitz der EMS von Waldo übernommen und wir waren so, was für ein Zufall. Und daraufhin war der Plan geboren, wir holen ihn einfach her zu uns und wir lassen ihn zu diesem Thema predigen. Und nächste Woche wird es soweit sein, da kommt Ed Anton nach Berlin und heute fangen wir schon mal an mit dem Thema. Warum hat sich das so lange hingezogen? Es war uns auch wichtig, dass wir eine gute Basis für wahre Umkehr bei uns in der Gemeinde schaffen. Deshalb haben wir Anfang des Jahres viel in Jüngerschaftsbeziehungen investiert, als ganze Gemeinde, in den Bibelkreisen. Weil, wenn wir umkehren wollen, glaube ich, dann brauchen wir Leute, mit denen wir nahe sind und mit denen wir diese Themen besprechen können. Ja. Wir wollen vielleicht nicht alle diese Themen, die uns beschäftigen beim Thema Umkehr, in unseren Bibelkreisen besprechen. Wir haben tolle Bibelkreise, aber das ist vielleicht nicht der perfekte Ort. Weil wenn du einen Gebetspartner hast oder einen Jüngerschaftspartner, wie auch immer ihr das nennt, wie auch immer das aussieht, das ist der Ort, an dem wir wirklich uns tief mit unserem Herzen auseinandersetzen können, wo jemand da ist, der hoffentlich uns kennt und der uns hoffentlich auch gutes Feedback geben kann. Deshalb haben wir das Anfang des Jahres zu unserem Thema gemacht. Genau. Und meine Predigt heute zu Pfingsten, dem Tag, an dem die Gemeinde auf den Geist gehört hat, wird sich im Wesentlichen am Buch orientieren, was Ed Anton geschrieben hat. Ich kann euch also empfehlen, euch das Buch selber zuzulegen. Dieses Buch wird uns in der nächsten Zeit eine Weile begleiten. Und ich beginne mit der Bedeutung von Metanoia. Weil wir müssen zuerst über die Bedeutung von Buße und Taufe sprechen, wenn wir uns mit Buße und Taufe auseinandersetzen wollen. Ich habe vorhin ja schon gesagt, der Satz, tut Buße und an jeder von euch lasse sich taufen, ist eigentlich schlecht übersetzt. Ulala. Es gibt im Prinzip im Griechischen drei Wörter, die alle mit Buße tun oder Umkehr in Verbindung gebracht werden. Und ich bin kein Spezialist im Altgriechischen. Ich hoffe also, dass Ed Anton mich nächste Woche dann korrigieren wird, wenn ich hier Unsinn erzähle. Also viele Teile davon habe ich aus seinem Buch, insofern bin ich ganz zuversichtlich. Aber es gibt ein griechisches Wort, das heißt Leophereia. Und was heißt es auf Deutsch? Es heißt übersetzt Buße tun. Und Buße tun ist etwas Rückwärtsgewandtes. Buße tun schaut in die Vergangenheit. Wir sagen auch, das musst du mir büßen. Ja, jemand muss eine schlimme Tat büßen. Einer muss es büßen. Buße klingt nach Strafe. Buße klingt nach Strafe für etwas Vergangenheit. Buße klingt nach Durchsetzen von Gerechtigkeit. Und Buße löst bei keinem von uns positive Gefühle aus, nehme ich mal an. Tut Buße, hat Jesus gesagt. Ja, die ersten Worte. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Und alle waren so, yay, tut Buße. In Indonesien nehmen einige Gläubige die Buße selbst in der Hand und sie peitschen sich an Ostern aus. Das ist, was ich verdient habe in einer öffentlichen Prozession. Bis das Blut den Rücken runterläuft. Sie tun Buße. Eieiei. Wie gesagt, Schlachterbibel, sehr gute Übersetzung eigentlich. Jesus erste Worte, Matthäus 3, Vers 2, als er seinen Dienst aufnimmt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Die Wahrheit ist aber, ich habe meine Elberfelder mit Sprachschlüssel konsolidiert, das Wort Leophereia, Buße, kommt im ganzen Neuen Testament wie oft vor? Ich habe es nicht gefunden. Einmal, also der Sprachschlüssel zeigt auch nur die wichtigen Begriffe, ist auf jeden Fall nicht deklariert als wichtiger Begriff. Es ist gar nicht in der Liste der wichtigen Wörter des Elberfelder Sprachschlüssels. Leophereia, Buße, kommt im Neuen Testament fast nicht oder gar nicht vor. Auf jeden Fall nicht in Matthäus 3. Also, ich halte fest, eine ziemlich zweifelhafte Übersetzung. Gut. Schlachterbibel, eine meiner Lieblingsbibeln. Okay. Gut, gehen wir mal mit der Übersetzung, die die NGÜ oder die Hoffnung für alle bietet. Jesus spricht da, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Umkehr. Also statt Buße, das klingt schon besser, finde ich. Umkehr ist etwas Akutes. Es schaut in die Gegenwart. Ich sehe ein, ich bin auf dem falschen Weg. Ich kehre um und ändere meine Richtung. Ich muss mich umdrehen. Ja? Ich muss woanders hingehen. Ich muss meine Richtung ändern. Klingt wesentlich weniger bedrohlich als Buße tun. Kehrt um. Was ist das Problem mit der Übersetzung kehrt um? Das Problem damit ist, dass Umkehr auf Griechisch Epistrepho heißt. Auch das ist ein Wort, was im Neuen Testament sehr selten vorkommt. Auf jeden Fall aber nicht in dieser Stelle. Im Alten Testament sehen wir die hebräische Entsprechung deutlich häufiger. Wann immer das Volk zurückgerufen wird zu Gott, ist dieses Wort verwendet. Kehrt um zu mir, kehrt zurück zu mir, sagt Gott. Im Neuen Testament wird dieses Wort nicht viel benutzt. Welches Wort benutzt Jesus denn dann? Am besten übersetzen ist tatsächlich die Gute Nachricht Bibel und die Neue Evangelistische Übersetzung. Ändert euer Leben, steht da. Das ist die Gute Nachricht. Oder ändert eure Einstellung. Das ist die Neue Evangelistische Übersetzung. Kann das denn sein, gerade diese beiden so freien Übersetzungen sind am nächsten dran an dieser Stelle? Wie die einen oder anderen von euch schon gedacht haben, das Wort, was Jesus hier verwendet, heißt Metanoite. Das griechische Wort Metanoia, das sich zusammensetzt aus Meta für nach oder jenseits und Noin für denken oder wahrnehmen. Und zusammengesetzt heißt es eine grundlegende Veränderung des Denkens. Jesus ruft also auf, ändert euer Denken, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Lernt neu zu denken, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Sein Denken zu ändern wiederum ist etwas nach vorne gerichtetes, oder? Sein Denken zu ändern ist etwas, was erwartungsfroh in die Zukunft schaut. Was für ein Desaster. Was für ein Desaster. Warum haben wir dieses Problem, dass unsere Bibelübersetzungen so schlecht sind? Der Grund dafür ist, dass die allererste lateinische Übersetzung, das war noch nicht mal die Vulgata, die allererste lateinische Übersetzung hat hier einfach falsch übersetzt. Penitentiam agite, also Buße tun. Das steckt immer noch in dem englischen Wort repent drin. Das heißt erneut Buße tun sozusagen. Und dann kam die große Standardübersetzung für 1000 Jahre, die lateinische Vulgata, und die hat das einfach abgeschrieben. Und man kann sehen, dass damals die griechischen Bischöfe, die der Sprache mächtig waren, protestiert haben und gesagt haben, das ist eine falsche Übersetzung, Leute. Es war zu spät. Und dann kommt Luther. Und was macht Luther? Luther übersetzt als Buße tun, obwohl er doch eigentlich nicht von der Vulgata abgeschrieben hat, sondern obwohl er doch den Anspruch hatte aus dem griechischen Urtext. Aber das war so drin, tut Buße. Es klang so anders, dass sogar Luther das übernommen hat. Er hat das erst hinterher verstanden, dass er einen Fehler gemacht hat und hat dann auch gesagt, das ist eine falsche Übersetzung. Zu spät, Buße tun. Längst in unseren Sprachgebrauch übernommen. Schau mal heute die Übersetzung von Metanoia im Wörterbuch nach. Da steht drin, religiös Doppelpunkt Buße tun. Ja, wir haben sogar unsere Übersetzung angepasst an die falsche Übersetzung aus der lateinischen Vulgata. Und heutzutage heißt Metanoia endlich Buße tun. Aber das war damals nicht so. Erneuert euer Denken, ändert euer Denken. Verflixt! Okay, nächster Punkt. Ändert euer Denken, denn das Himmelreich ist hier. Wir müssen unser Denken ändern, denn das Himmelreich ist nicht nahe, nein, das Himmelreich ist schon hier. Und wenn du das nicht begreifst, dass das Himmelreich schon hier ist, dann wirst du ein für Gott unbegreifliches Leben leben. Dann wirst du ein Leben leben, als wäre die Welt und das, was dich umgibt, das, was zählt. Und nicht, als wäre Gott das, was zählt. Dann wirst du leben, als gäbe es ihn nicht, Gott. Weil das Wort Buße tun bei uns so stark nachklingt, sogar bei uns, die wir uns so sehr auf die Bibel stützen und berufen, und weil es so ein komisches, gesetzliches, ungesundes Wort ist, haben wir Christen heutzutage vergessen, wie wichtig es ist, dass wir beständig unser Denken ändern. Und dabei ist es nicht so, wie wir vielleicht meinen, dass Umkehr die Bedingung dafür ist, dass ich zu Gott zurückkehre. Nein, sein Denken zu ändern ist, zu Gott zurückzukehren. Sein Denken zu ändern ist, zu Gott zurückzukehren. Das heißt, dass wir erkennen, es gibt ein Himmelreich. Es ist wirklich real. Es ist, dass wir erkennen, diese Welt ist nicht real. Es bedeutet zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Gott ist wirklich real. Und das heißt zu erkennen, dass ich es nicht bin. Metanoia. Sein Denken zu ändern heißt, wir verlassen ein egozentrisches Weltbild, was uns von allen Seiten gepredigt wird, in dem sich alles um mich dreht. Und wir gehen hin zu einem deozentrischen Weltbild, in dem sich auch in meinem Alltag alles um Gott dreht. Beispiele. Wie liest du deine Bibel? Oh, Bibellesen ist was durchaus tiefst Geistliches. Aber wie liest du deine Bibel? Liest du sie, damit sie dir nutzt, egozentrisch, oder? Beziehungsweise, ich lese sie, damit sie mir nutzt, stell fest, ah Mann, ey, hab alles schon dreimal gelesen. Das kenne ich doch schon, ey, ich ziehe da gar nicht mehr so viel Neues draus. Puh, okay, egal, Bibel lesen muss ich trotzdem. Lese ich die Bibel so, egozentrisch, ja, weil sie mir nutzt? Oder lese ich die Bibel, weil ich Gott die Gelegenheit geben möchte, dass er zu mir spricht, dass er bei mir wirken kann? Oder lese ich die Bibel, weil ich auf Antworten suche, Antworten auf Fragen suche, die ich habe, wo ich Gott fragen möchte, Gott, was ist denn deine Antwort? Wie soll ich mich denn hier verhalten? Das wäre deozentrisches Bibellesen. Nächste Frage, wem nutzt dein Bibelkreisbesuch? Nutzt er dir egozentrisch, weil du da gut unterhalten wirst, ja, weil du schon den Input brauchst, damit es dir auch geistlich gut geht, das hast du schon verstanden, ja, du hast schon gemerkt, das hilft mir sozusagen connected zu bleiben, auch mit den Geschwistern und auch mit Gott. Also gehst du aus egozentrischen Gründen zum Bibelkreis oder nutzt es Gott, dass du zum Bibelkreis gehst, deozentrisch, weil das dir die Gelegenheit gibt, im Leben von deinen Geschwistern zu wirken? Weil es dir die Gelegenheit gibt, deinen Geschwistern die Liebe Gottes zu zeigen und nahe zu bringen. Weitere Beispiele. Wenn du jemanden zum Gottesdienst einlädst, oder, beziehungsweise, Entschuldigung, wenn du mit einem Nichtgläubigen sprichst, ist es dir dann im Prinzip tief in deinem Herzen peinlich, weil du so komisch bist? Weil du diesen Glauben hast und du zu einer Kirche gehst und jeder findet das komisch, das weißt du genau, egozentrisch. Oder ist dir bewusst, dass derjenige, mit dem du da sprichst, dass der noch gar nicht verstanden hat, was das Himmelreich ist? Dass er keine Vorstellung davon hat, was das Himmelreich ist, dass es überhaupt ein Himmelreich gibt, weil ihm noch nie jemand davon erzählt hat? Bist du dir bewusst, wenn du mit ihm sprichst, dass Gott genauso nach ihm sucht, wie er nach dir gesucht hat? Das wäre deozentrisch. In der Gemeinde. Wenn du siehst, dass dein Bruder eine falsche Entscheidung trifft, dass er sich von Gott entfernt, sprichst du das dann aus Liebe nicht an, um Konflikte zu vermeiden, um eure Beziehung nicht zu belasten? Das ist egozentrisch. Oder sprichst du es in Liebe an, auch auf die Gefahr eines Konfliktes hin, weil es doch um Gott geht und um sein Himmelreich geht? Ganz ehrlich, wenn ich in die falsche Richtung gehe, dann will ich doch auch, dass jemand mich warnt. Deozentrisch. Noch mehr, wenn ein Bruder oder eine Schwester auf dich zukommt und auf etwas hinweist, wo aus ihrer Sicht du dich vom Himmelreich entfernst oder von Gott entfernst und derjenige macht das auf eine nicht gerade sensible Art und Weise, bist du dann empört über die Art und Weise? Ist es dir dann unangenehm, dass derjenige das bei dir anspricht? Löst es in dir erstmal deinen Stolz aus, weil du nicht falsch liegen willst? Verteidigst du dich? Das ist egozentrisch. Oder bist du dankbar? Weil ganz ehrlich, die Form ist doch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du das Königreich und Gott nicht aus den Augen verlierst. Deozentrisch. Wie wichtig ist es, dass wir unser Denken ändern und dass wir ausbrechen aus dem Denken unserer Zeit? Oh, das ist sehr wichtig. Gibt es einige Bibelstellen dazu. Wie wichtig ist es, dass wir, die wir hier sitzen, unser Denken ändern und dass wir ausbrechen aus dem Denken unserer Zeit. Es ist sehr wichtig. Es gibt einige Bibelstellen dazu. Zum Beispiel Lukas 13, Vers 3. Und ich nehme mir jetzt die Freiheit raus, jedes Mal, wenn Metanoia steht, es frei zu übersetzen, als ändert euer Denken. Lukas 13, Vers 3. Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Ja, das heißt, die sind an den Altar und haben geopfert. Und dann wurden sie von den Römern niedergemetzelt. Und die haben quasi gefragt, was haben die falsch gemacht? Die haben doch geopfert. Und trotzdem, wie konnte Gott das zulassen? Und er, Jesus, antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht euer Denken ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das sind Menschen, die kommen zu Jesus, die fragen Jesus nach Rat mit ihren theologischen Fragen. Und er sagt zu ihnen, das sind wir, ja? Und er sagt zu ihnen, nein, wenn ihr nicht euer Denken ändert, werdet ihr genauso umkehren. Seht ihr, wie wichtig Metanoia ist? Offenbarung 3, Vers 3. Denk also daran, wie du die Lehre empfangen und gehört hast. Halte daran fest, an der Lehre, und metanoeison, und ändere dein Denken. Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst bestimmt nicht wissen, zu welcher Stunde ich zu dir komme. Wenn du nicht aufwachst und dein Denken änderst und auf das Himmelreich ausrichtest, dann wird irgendwann Jesus kommen. Du wirst es nicht kommen sehen. Du wirst nicht vorbereitet sein. Wacht auf! Wenn wir uns umschauen, unser Leben, das derjenigen, die um uns herum sind, sehen wir dann das Himmelreich? Oder sehen wir ein normales Leben dieser Welt? Gott regiert, der Geist regiert. Wacht auf! Wir haben gesagt, Gott, was willst du uns zeigen? In welche Richtung wollen wir die Gemeinde als Gemeinde gehen? Und er hat gesagt, hört auf den Geist. Wenn wir auf den Geist hören würden, dann hätte er nicht gesagt, hört auf den Geist, wenn wir schon so gut darin wären. Wenn wir nicht auf den Geist hören, dann heißt es, wir stecken in dieser Welt. Dann heißt es, wir sind gefangen im Denken dieser Welt. Wacht auf, lasst uns aufwachen als Gemeinde und unser Denken ändern. Wahre Umkehr ist, sein Denken zu ändern, ist das weltliche Denken zu überwinden und Gott an die Stelle zu rücken, die ihm gebührt. Wie erkennen wir, ob wir das erfolgreich machen? Wie erkennen wir, dass wir anders denken? Wie erkennen wir, ob ein Bruder sein Denken geändert hat? Die Bibel lässt keinen Zweifel daran. Und das ist positiv. Wir können es erkennen. Ein verändertes Denken zeigt sich an den Früchten. Ein verändertes Denken führt zu Früchten und man kann ein verändertes Denken an den Früchten erkennen. Seht zu, Lukas 3, Vers 8 und 9. Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Metanoias, des geänderten Denkens, und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Nehmt euch nicht vor zu sagen, wir sind Mitglied der Berliner Gemeinde Christi. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Autsch. Die Frucht der Buße ist Schuldgefühl. Die Frucht der Buße ist Schuldgefühl. Manchmal muss ich Buße tun. Buße ist nichts Schlechtes. Manchmal habe ich an meiner Frau gesündigt. Dann muss ich zu ihr hingehen und es ist schmerzhaft. Und sie wird mir sagen, ja, das hast du falsch gemacht. Da bin ich sehr sicher, dass sie das sagen wird. Das tut weh und das löst Schuldgefühle in mir aus. Es ist trotzdem wichtig, dass ich das tue, wenn ich an ihr gesündigt habe. Aber das ist nicht sein Ändern zu denken. Okay, die Frucht der Umkehr ist der Rückfall. Ja, Umkehr schaut auf die Tat, die ich getan habe und sagt, das war falsch, das muss ich ändern. Also ändere ich mein Verhalten. Die Frucht der Umkehr ist der Rückfall. Weil wenn sich mein Denken nicht ändert, dann werde ich irgendwann vergessen, dass ich mir vorgenommen habe, mein Verhalten zu ändern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das so tief in mich einsinkt, dass es feststeckt, die ist nicht so groß. Und ehe ich mich versehe, mache ich die gleichen Dinge wieder. Die Frucht der Umkehr ist der Rückfall. Die Frucht des veränderten Denkens dagegen führt zu verändertem Verhalten. Und zwar nicht nur in dem Gebiet, sondern global. Ein Beispiel von mir, als ich frisch getauft war, hatte ich diese Sammlung an raubkopierten Liedern. Ich glaube, es waren 30 Gigabyte. Ich hatte komplett Michael Jackson, alle Lieder, die er jemals geschrieben hat. Ich hatte komplett Metallica. Ich habe mit Freunden getauscht. War das illegal? Naja, man hatte diskutiert damals. Es war noch nicht so klar. Es war noch nicht juristisch geklärt. War das illegal? Viele haben gesagt, nein. Solange es nicht per Gesetz verboten ist, ist es nicht illegal. Ja. Als ich frisch getauft war, war ich mit einem mit jemandem zusammen und wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe gesagt, ich habe diese große Sammlung und er hat gesagt, ist das denn legal? Und in dem Moment hatte ich einen Metanoia-Effekt. Es spielt doch überhaupt keine Rolle, ob es legal ist oder nicht. Ich habe gemerkt, in den Augen von demjenigen tue ich etwas, was vielleicht nicht legal ist. Das ist nicht, wie ich sein möchte als Christ. Das ist nicht, wie ich Gott repräsentieren möchte. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe meine komplette Sammlung gelöscht. Das war überhaupt kein Thema. Aber mein Denken hatte sich geändert. Jahre später habe ich einen Job angeboten bekommen bei einer Immobiliengesellschaft. Ist es schlecht als Christ für eine Immobiliengesellschaft zu arbeiten? Sie haben mir ein Jobangebot gegeben, das war gar nicht schlecht. Nö, es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Es ist nicht in sich falsch. Aber ich habe in mir gespürt, ja, aber es wird einige geben, die ein Problem damit hätten. Und ich habe sofort Nein gesagt. Ist das jetzt vom Gesetz so vorgeschrieben? Nein. Ja, Soldat wäre ein viel schlimmerer Job, finde ich. Ja, und wir sehen, Christen können Soldat sein. Darum ging es nicht. Nee, mein Denken war verändert oder ist verändert. Ich möchte mit dem, was ich tue, Gott möglichst gut wiedergeben. Deshalb kommt es für mich, Gott gut repräsentieren. Deshalb kommt es für mich nicht in Frage, für eine Immobiliengesellschaft zu arbeiten. Okay, Exkurs steht hier gar nicht drin. Liebe Übersetzer, tut mir leid. Genau. Also, was haben wir gesagt? Die Frucht des veränderten Denkens führt zu verändertem Verhalten. Und wenn sich dein Verhalten ändert, die Frucht des veränderten Denkens führt zu verändertem Verhalten. Und das kann man sehen. Davon muss es Früchte geben. Deshalb kannst du deine eigene Umkehr an den Früchten erkennen, die es mit sich bringt. Wenn du sagst, du hast dein Denken verändert, aber du lebst genauso weiter wie bisher, ja, dann glaube ich, hat sich dein Denken noch nicht geändert. Nächster Punkt. Und wir werden dieses Thema heute nicht abschließend behandeln. Das ist ein großes Thema, aber es ist ja nur Teil 1. Ed Anton, nächste Woche wird weitermachen. Nächster Punkt, Gottes Güte führt zu verändertem Denken. Römer 2, Vers 4. Missachtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Metanoia, zum Umdenken bewegen will? Viele von uns würden sagen, ich verstehe die Gnade nicht wirklich. Das ist schlecht. musst die Gnade nicht bis in alle Details verstanden haben. Aber wenn du sagst, du verstehst die Gnade nicht wirklich, ist das schlecht. Weil das heißt, dann kannst du auch nicht dankbar sein für die Gnade. Wenn wir aber unser Denken ändern wollen, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, was Gnade heißt. Gottes Güte hat mehrere Ebenen. Aber um Gottes Liebe für dich zu verstehen, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass du die folgenden vier Dinge verstehst. Und ich schlage euch jetzt eine praktische Übung vor. Ich sage es nochmal, ich gebe euch Hausaufgaben. Und sie werden nicht einfach, aber ich gebe euch Hausaufgaben. Und ich bitte euch, macht diese Hausaufgaben. Diese Hausaufgaben müsst ihr einerseits alleine machen, andererseits zusammen mit eurem Bibelkreis. Seid ihr bereit für eine praktische Übung? Ich hoffe, dass diese Hausaufgaben euch in der Erkenntnis von Gottes Güte reifen lässt. Und das wird dann zum Umdenken führen bei euch. Erstens, es ist wichtig, dass du verstehst, wie viele Sünden du eigentlich begangen hast. Wir sehen eine großartige Geschichte, ich lese es aufgrund der Zeit nicht vor, in Lukas 7, Vers 36, die folgende. Da kommt die Sünderin zu Jesus. Sie wäscht ihm mit ihren Tränen die Füße. Sie schüttet dieses unglaublich teure Salböl anschließend auf seine Füße und salbt seine Füße. Warum? Sie hat verstanden, wie viele Sünden ihr Jesus vergeben hat. Auf der anderen Seite sitzt Simon, der Gastgeber, ein Pharisäer, der macht sich die ganze Zeit nur Gedanken darüber, wie peinlich das doch ist. Wenn Jesus wüsste, wer diese Frau wäre, er würde sie doch noch nicht mal seine Füße anfassen lassen. Simon ist sich weder bewusst, welche Sünde er hat, noch ist er sich bewusst, wer eigentlich Jesus ist. Seine Dankbarkeit Jesus gegenüber geht gegen null. Mit wem identifizierst du dich in dieser Geschichte? Sind wir nicht so oft Simon und nicht die Frau? Wann hast du zum letzten Mal eine Sündenliste aufgestellt? Wir machen das am Anfang, vor der Taufe. Da machen wir eine Liste aller unserer Sünden. Wir versuchen, alle Sünden, die wir begangen haben, aufzuschreiben. Wir nehmen uns eine Bibelstelle mit Sündenlisten, es gibt verschiedene, als Basis orientieren uns daran und sagen, okay, habe ich in dem Gebiet gesündigt? Wann habe ich damit gesündigt? Damit kommen wir zur ersten Hausaufgabe. Schritt 1. Fertige eine Sündenliste an. Eieieiei. Okay. Ihr merkt, es wird nicht leicht. Schritt 1. Fertige eine Sündenliste an. Schreibe auf, welche Sünde habe ich? Schreibe auf, wann bin ich das erste Mal in diese Sünde gefallen? Schreibe auf, wann bin ich das letzte Mal in diese Sünde gefallen? Wobei, in diese Sünde gefallen, ist das denn ein guter Ausdruck? Ist Sünde etwas, in das wir hineinstolpern, das uns befällt, aber wir können uns gar nicht richtig dagegen wehren? Nein. Die meisten Sünden begehen wir aus eigener Entscheidung. Die Sünden, die wir begangen haben, wir wollen es und wir tun es. Nichts hineingefallen oder ich leide unter dieser Sünde. Nein, es ist etwas, was ich gewusst gemacht habe. Mach dir Schritt 1, den Ausmaß deiner Sünde bewusst. Schritt 2, bete mit deinem Jüngerschaftspartner darüber. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Muss man mehr dazu sagen? Du willst von deiner Sünde geheilt werden? Das Gebet eines Gerechten bewirkt viel. Hausaufgabe, Schritt 2. Bete mit deinem Jüngerschaftspartner. Jetzt wird's persönlich. Jetzt kommt mein Jüngerschaftspartner auf mich zu und sagt, und, wo ist deine Sündenliste? Komme ich aus der Nummer nochmal raus. Okay, Schritt 3. Mache dir bewusst, wie groß das Opfer war, das Jesus vollbracht hat. Schritt 3, mache dir bewusst, wie groß das Opfer war, das Jesus für dich vollbracht hat. Schau mit deinem Bibelkreis die Passion Christi. Ja, ich meine diesen ultrabrutalen und doch realistischen Film von Mel Gibson. Ja, ich meine es ernst. Jesus hat für unsere Sünden gelitten. Wie sehr er gelitten hat, das kann man in dem Film sehen. Aber mach nicht den Fehler wie ich damals, als ich ihn geguckt habe und gedacht habe, wow, waren die Römer brutal und herzlos. Denke nicht, dass es die Römer waren. Bedenke, der geistliche Kontext ist, dass deine Sünden es waren, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Das heißt, die Römer, die da sind, die sind nur Stellvertreter für deine Sünde. Die Römer, die da Jesus geißeln, die sind nur Stellvertreter für dich selbst. Verstehe wirklich, was das Opfer war, was Jesus bringen musste. Schau die Passion Christi. Vierter Schritt. Verbrenne deinen Sündenbrief. Vierter Schritt, verbrenne deinen Sündenbrief. Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Deine Sünden sind dir in der Tat vergeben. Deine Sünden hingen damals mit Jesus am Kreuz. Und als Jesus auferstanden ist nach seinem Tod, hat er deine Sünden nicht mitgenommen. Alles, was auf dem Brief stehen wird, den du mitnimmst, den du schreiben wirst, alles, worüber du mit deinem Gebetspartner beten wirst, das hat Jesus damals am Kreuz dir vergeben. Davon bin ich überzeugt. Schritt 4. Verbrenne deinen Sündenbrief. Und das kannst du alleine machen, das kannst du mit deinem Bibelkreis gemeinsam machen. Warum das Ganze, diese schmerzhafte Übung? Es hat ein Ziel. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe Christi drängt uns, weil wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. Die Liebe Christi, das soll uns drängen, unser Denken zu ändern. Nicht der Florian, der hier vorne steht und der irgendwas predigt und ihr versteht, ja, das macht Sinn, das sollen wir so tun, das müssen wir so tun. Nein, der Verstand soll nicht euch drängen, euer Denken zu ändern. Es soll auch nicht euer Bibelkreis euch drängen oder der Bruder neben euch euch drängen, euer Denken zu ändern. Obwohl das natürlich alles auch hilfreich ist. Aber die Bibel sagt, die Liebe Christi, die soll euch drängen, euer Denken zu ändern. Weil, Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Die Übung zielt darauf, dass ihr versteht, niemand hatte größere Liebe für euch als Jesus. Er hat sein Leben hingegeben für seine Freunde, für euch. Ich fasse zusammen den Auftakt unserer Themenreihe zum Thema Umkehr. Und das ist erst der Anfang. Der Anfang, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Vielleicht kann man so die Predigt zusammenfassen. Wir haben gehört, Zusammenfassung, dass die meisten Bibel das Wort Metanoia, sein Denken zu ändern, schlecht bis falsch wiedergeben. Wir haben gehört, dass wir unser Denken ändern sollen, dass wir unser Denken ändern müssen, denn das Himmelreich ist hier. Und drittens, ich habe euch Hausaufgaben mitgegeben, die darauf zielen, dass ihr Gottes Güte von Herzen versteht. Denn Gottes Güte soll euer Denken verändern. Lasst uns unser Denken ändern, weil Jesu Liebe alles übertrifft. Weil es ein Königreich gibt auf dieser Welt, was von Gott regiert wird. Und weil wir mitten darin sind. Mehr nächste Woche dazu von Ed Anton. Gott sei die Ehre.